Evangelium des Johannes, und zwar in Kapitel 19, möchte ich mit uns ein paar Verse lesen. Johannes Evangelium, Kapitel 19. Und zwar gibt uns hier Johannes einiges weiter über die Kreuzigung des Herrn Jesus, ab Vers 17. Der Apostel Johannes schreibt uns: Sie nahmen aber Jesus und führten ihn hin. Und er trug sein Kreuz selbst und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, welche auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz. Und es war geschrieben: Jesus der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache geschrieben. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt habe: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht einen Teil, dazu den Leibrock. Der Leibrock aber war ohne Naht, von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander: Lasst uns den nicht zertrennen, sondern darum losen, wem er gehören soll, auf dass die Schrift erfüllt werde, die da spricht: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Solches taten die Kriegsknechte. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria des Klophas Frau und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Weib, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, damit die Schrift erfüllt würde, spricht er: Mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Ysop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Wir möchten uns heute ein wenig mit diesem Lamm befassen, das hier am Kreuz dahin geschlachtet worden ist. Johannes schreibt uns in Kapitel 1, Vers 29 von Johannes dem Täufer, der dort gesagt hat: Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist auch das Thema der Predigt: Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das Lamm Gottes, wir wissen, das ist Jesus, der Sohn Gottes. Und noch bevor Jesus damals sich taufen ließ am Jordan und bei Johannes vorüberging, da wusste es Johannes der Täufer, Gott hat es ihm gezeigt: Siehe, das ist das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Als Jesus nun nach 3 intensiven Dienstjahren nach seiner Taufe und in der Nacht, nachdem er verraten ward, als er im Garten Gethsemane wie ein Verbrecher gefangen genommen wurde, als er vor den hohen Priestern, vor den hohen Rat geschleppt wurde, als er verleumdet und verspuckt wurde, als er vor Pontius Pilatus und Herodes und wiederum zu Pilatus geschleppt wurde und als die Juden dann Barnabas anstatt Jesus freilassen wollten und die hohen Priester und die Juden schrien: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Als Pilatus Jesus dann tatsächlich geißeln und verspotten ließ, die römischen Soldaten ihm noch eine Dornenkrone auf das Haupt aufdrückten, Und als sie ihm einen Purpurmantel umhängten und ihn verspotteten, sei gegrüßt, König der Juden. Ja, als Jesus verurteilt wurde und ihm das Kreuz auf die Schultern dann gelegt worden ist, der schwere Balken, als er so dann mit Schmach und Schande zu den Toren Jerusalems hinausgehen musste und als ihm dort unter Qualen dann draußen auf dem Hügel der Golgatha genannt wird, übersetzt Schädelstätte, dann die Nägel in seine heiligen Hände und seine heiligen Füße eingetrieben wurden. Als er so dort ans Kreuz getrieben wurde und als er dort am Kreuz hing und dann sein kostbares, sündloses Blut aus seinen Wunden hervorgequollen ist, da kam damals wie heute die Frage auf, warum das alles? Oder was soll das alles? Hätte sich nicht dieser Jesus schonen können, wenn er Gottes Sohn ist? Ist das nicht Wahnsinn, was der selber tut? Ist es nicht Verschwendung seines eigenen jungen Lebens, sich so hinzugeben am Kreuz? Hätte sich Jesus nicht schonen können? Sicherlich konnten auch die Jünger bei ihm bei weitem nicht immer alles verstehen. Warum jetzt diese Sache in Jerusalem? Warum überhaupt dieser Einzug in Jerusalem und dann verklagt zu werden, gefangen gewährt zu werden und ans Kreuz geschlagen zu werden? Haben wir uns vielleicht doch an Jesus getäuscht? Ist er doch nicht der Christus? Ist er doch nicht der Erlöser, der Sohn Gottes? Wie kann es sein, wenn er sagt, er ist Sohn Gottes und er wird ans Kreuz geschlagen? Haben wir uns doch getäuscht, 3 Jahre lang? Warum solch ein Ende? Warum solch eine Schmach? Warum solch eine Niederlage auf den wir so viel Hoffnung gesetzt haben? Vielleicht erinnerten sich die Jünger noch daran, als Jesus davon sprach, dass des Menschensohn verraten würde und dass er getötet wird. In Lukas 18 lesen wir davon, wo Jesus spricht, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles erfüllt werden durch die Propheten über den Menschen, was durch die Propheten über den Menschensohn geschrieben ist. Er sagt in Lukas 18, Vers 32 und 33, denn er wird den Heiden überliefert und verspottet und misshandelt und verspeit werden. Und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tage wird er wieder auferstehen. Im Folgevers lesen wir, was die Jünger davon verstanden haben, Lukas 18, Vers 34. Und sie verstanden nichts davon, steht hier geschrieben. Sie verstanden nichts davon. Und diese Rede war ihnen allen zu geheimnisvoll. Und sie begriffen den Ausspruch nicht. Können wir uns vorstellen, wie allein Jesus war? Können wir uns vorstellen, wie es ihm zumute war, dass sie nicht mal seine eigenen Jünger verstanden hatten, was mit ihm sein wird? Und als es dann tatsächlich ans Kreuz ging, wie verlassen dieses Lamm Gottes war. Ähnlich war es, als Jesus solche Dinge im engsten Jüngerkreis anvertraute. Meistens Jakobus und Johannes und Petrus. Matthäus 16. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, er müsse nach Jerusalem gehen und viel leiden und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Matthäus 16, 21. Wir wissen, was Petrus tat, als Jesus das gesagt hat. Matthäus 16, Vers 22. Da nahm ihn Petrus beiseite und fing an, ihm abzuwehren und sprach, Herr, schone dich deiner selbst. Das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, hebe dich von mir, Satan, du bist mir zum Fallstrick, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Die Jünger, die dachten total menschlich, sie hatten Jesus lieb, ist doch klar, sie hatten seine Nähe gesucht. Auch Johannes, den Jünger, den der Herr lieb hatte, so wie er immer bezeichnet wird in dem Evangelium. Und doch muss der Herr Jesus zu Petrus sagen, hebe dich von mir weg, Satan. Ich kann dich nicht brauchen, halt den Mund, du bist mir zum Fallstrick. Denn du denkst nicht, wie Gott denkt, sondern du denkst, wie Menschen denken. Aber Gott denkt anders. Halt mich nicht auf von diesem Weg, den ich gehen muss. Die Jünger, sie konnten so vieles nicht verstehen. Vielleicht waren sie sogar bald nach der Kreuzigung der Meinung, dass es von Jesus vielleicht zu leichtfertig gewesen sei, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Vielleicht hatte sogar Petrus den anderen Jüngern dann noch gesagt, ja, er wollte ja Jesus davon abhalten, aber es sei ihm nicht gelungen. Ja, es sah also insgesamt alles so aus, dass Jesu Tod hätte nicht sein müssen. War sein Tod etwa eine Verschwendung? Warum so jung sterben? Jesus hätte doch noch viele Jahre bei den Seinen sein können, hier auf Erden. Er hätte noch viele Jünger machen können. Auch wir würden sagen, freiwillig sterben, das tun doch heutzutage nur irgendwelche politischen oder religiösen Fanatiker oder Leute, die lebensmüde sind. Aber das war Jesus nicht. Er war auch kein Fanatiker. Er war auch überhaupt nicht lebensmüde, nein. Und es gibt ja auf der anderen Seite so viele Menschen, die Terror betreiben und auch andere mit in den Tod reißen. War das eine Absicht von Jesus? Nein, niemals. Hätte er doch sein Leben hier auf Erden weiterhin so sinnvoll gestalten können, hätte er doch noch so viel vom Reiche Gottes verkündigen können und noch so viele Jünger machen können. Doch wir fragen uns, hätten diese vielen Jünger und sein langes Leben auf Erden jemals eine Erlösung erwirkt? Hätten diese vielen Jünger dann jemals mit Gott versöhnt werden können? Nein. Wir wissen, dass zur Zeit Jesu noch der Opferdienst im Tempel stattgefunden hat. Da wurde viel geopfert, da ist viel Blut geflossen, aber ein anderes Blut, ein Blut von Tieren. Tieropfer mussten für Sünden dargebracht werden. Doch wenn wir auf die Tieropfer schauen, die ganzen Tieropfer, die während des Alten Testamentes und während der Zeit des Gesetzesbundes auch geopfert worden sind, das war alles nur eine einzige Vorausschau, eine einzige Vorschattung für dieses einzigartige Opfer, das jetzt hier inmitten in die Welt gekommen ist. Das Lamm Gottes. Dieses einzigartige Opfer, das ist niemand als Jesus. Und wie es Johannes sagt, siehe das Lamm Gottes. Das ist ein Punkt, auf den ich eingehen möchte. Punkt 1, das Lamm Gottes und das Kreuz. Siehe das Lamm Gottes, sagt Johannes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Denn warum konnte Jesus die Sünden hinwegnehmen? Ganz einfach, weil es Tieropfer nicht konnten. Weil Tiere kein vollständiger Stellvertreter waren für die Menschen. Sie konnten die Sünden niemals völlig hinwegnehmen. Sondern wir wissen es aus dem Alten Testament, da steht das Wort Kafor, das heißt, die Sünden, die waren bedeckt. Ja, sie waren dem Sünder schon vergeben, aber sie war nicht völlig weg. Der Brief an die Hebräer, das sagt uns vieles darüber. Denn unmöglich kann Blut von Ochsen und Böcken Sünden hinwegnehmen. Hebräer 10, Vers 4. Auch Hebräer 10, Vers 11. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt öfters dieselben Opfer dar, welche doch niemals Sünden wegnehmen können. Tiere können das nicht. Die Sünden wegnehmen, das kann nur einer, nur ein einziger. Jesus, das Lamm Gottes. Doch seit Jesus Christus, der Sohn Gottes, Fleisch und Blut angenommen hat und ohne Sünde war, da wurden diese ganzen Tieropfer auch vom Alten Testament mit hinweggenommen, als er ins Kreuz ging. Jesus Christus, er ging für alle Vorschattungen, für alle vorschattlichen Opfer ans Kreuz. Wir schauen heute zurück, auch für uns ist er ans Kreuz gegangen. Er ist der wahre Stellvertreter des Menschen. Und genau das, was das Blut von Böcken und Kälbern nicht vollbringen konnte, das kann das kostbare Blut Jesu Christi ein für alle Mal vollbringen, indem er für uns, für dich und für mich das Lamm geworden ist. Dadurch haben wir einen viel, viel besseren Stellvertreter als irgendwelche Tieropfer. Ja, wir haben den wahren Stellvertreter. Einen Stellvertreter, dessen Blut alle deine und meine Sünden reinigt, auslöscht, hinwegtut. Bedenken wir, wenn der Herr Jesus sein Leben nicht im Kreuz gelassen hätte, wir hätten keine andere Wahl, wir müssten in unseren Sünden sterben. Weil er ist der Einzige, der uns erlösen kann. Er ist der Einzige, der uns Sünden wirklich vergeben kann und Sünden hinwegnehmen kann. Für uns gäbe es überhaupt keine Möglichkeit für die Vergebung der Sünden. Wenn Jesus nicht am Kreuz ausgeharrt hätte, wir würden allesamt in die Hölle laufen. Vielleicht würden wir es machen, wie es im Jahr 2007 bereits mal bekannt gegeben worden ist, aus Griechenland. Dort hat sich eine neue Religion gebildet, schon im Jahr 2007. Beim ersten Treffen waren 200 Anhänger der antiken Götter zusammengekommen. Und sie haben sich in der Akropolis versammelt und haben dort wieder die altgriechischen Götter angebetet. Seither gibt es dort eine anerkannte Religionsgemeinschaft der Antike. Die heißt die Heilige Gemeinschaft der Gläubigen der Antike. Doch was bringt so etwas? Haben die Götter jemals Kraft, Sünden zu vergeben? Haben sie jemals die Kraft, Sünden wegzunehmen? Vielleicht meinen es manche, aber wir wissen es, dass es nicht so ist. Haben diese Götter ihr Leben etwa für Menschen gelassen? Nein, niemals. Das tat auch kein Buddha, wir wissen, das tat auch Mohammed nicht, keiner, auch vom Hinduismus. Auch die Götter der Antike nicht. Niemand. Nein. Wir wissen, wer hinter diesen Göttern steckt. Es ist nur der Teufel und seine Dämonen, die nicht entdeckt werden wollen. Die Menschen wiederum ins Verderben treiben und sie auch nur in die Irre führen. Nur Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Sündlose, konnte sein Leben für Sünder lassen. Das Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Was ist das für ein Lamm? Wir wissen, dass es mehrfach in der Heiligen Schrift auftaucht. Wir wissen, dass dieses Lamm auch in der Offenbarung auftaucht. Wir haben uns erst neulich damit beschäftigt, dass dieses Lamm auch hier in der Mitte des Thrones Gottes auftaucht, Offenbarung 5. Offenbarung Kapitel 5, Abvers 6. Und was dieses Lamm für eine gewaltige Stellung im Himmel bekommen hat. Johannes sieht es in der Offenbarung 5, Vers 6. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen, inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes ausgesandt über die ganze Erde. Und er kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Throne saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamme nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe mit goldenen Schalen, voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott mit deinem Blut Menschen erkauft, aus allen Stämmen und Zungen und Völkern und Nationen. Und hast sie für unseren Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron und um die lebendigen Wesen, und die Ältesten, und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu empfangen, die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ruhm und Lobpreisung. Und alle Geschöpfe, die im Himmel und auf Erden sind, und unter der Erde und auf dem Meer sind und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Throne sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn wir in diese Stellen der Offenbarung eintauchen, da wird man gar nicht mehr fertig mit lauter Anbetung und Lobpreisung des Lammes und dem, der auf dem Throne sitzt. Das Lamm, das bildet derzeit den Mittelpunkt des Thrones Gottes. Das Lamm ist Mittelpunkt und Zentrale aller Anbetung. Das Lamm ist Mittelpunkt und Zentrum, auch wenn wir hier in die Heilige Schrift reinschauen. Die ganze Heilige Schrift spricht von diesem Lamm. Wir wissen auch aus dem Alten Testament, denken wir an Jesaja, insbesondere Jesaja 53. Wir können es mal aufschlagen zusammen. Ihr wisst, dass dort von dem Knecht des Herrn die Rede ist. Jesaja 53. Hier lernen wir diesen Knecht des Herrn kennen, der als das Lamm verehrt wird. Jesaja 53, Vers 2. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schoss, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten seiner nicht. Doch wahrlich, unsere Krankheit trug er, und unsere Schmerzen nahm er auf sich. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und geplagt. Aber er wurde durchbohrt um unserer Übertretungen willen, zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihm, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Da er misshandelt ward, beugte er sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt und seinen Mund nicht auftut. Wie verachtet war Jesus. Sein Anblick gefiel uns nicht, sagt Jesaja. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Verachtet und verlassen, ein Mann mit Krankheit vertraut. Ja, verachtet war er. Das Lamm Gottes. Zugleich sind wir sehr erstaunt über diese Zusammenhänge auch der Heiligen Schrift, wie sie nur Gott selbst zusammenbringen kann, wie sich auch die ganze Schrift in allem immer wieder erfüllt und alles zum korrekten Zeitpunkt geschieht. Jesus hatte mit seinen Jüngern das Passa gefeiert. Wir haben es in Johannes 19 gelesen. Und hatte im Passa das Abendmahl eingesetzt. Und ich möchte uns mal kurz fragen, an was wird im Passafest bzw. im Pessach gedacht? Es wird an die Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens gedacht. Gott hat sein Volk aus der Herrschaft Pharaos erlöst. Was musste am Abend vor der Ausführung aus Ägypten getan werden? Gott hat es angeordnet. Jeder Hausvater sollte ein Lamm, welches männlich und ohne Makel ist, nehmen. Dieses Lamm schächten und das Blut des Lammes sollte in beide Türpfosten gestrichen werden und an die Oberschwelle. Und das Fleisch sollte noch in derselben Nacht am Feuer gebraten und gegessen werden. Und jetzt kommt Jesus in dieser Zeit, wo in Jerusalem das Passa stattfindet. Er lädt seine Jünger ein zum Passamahl. Und er nimmt in diesem Passa das Lamm ein, so wie es angeordnet war im Passa, und setzt darin das Abendmahl ein. Er sitzt mit sich selbst das Abendmahl ein. Sein Leib und sein Blut setzt er jetzt anstelle des Passahlammes ein. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot, dankte, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Mein Leib, ich bin das Lamm jetzt für euch. Und er nahm den Kelch, dankte, gab ihnen denselben und sprach: Trinket alle daraus, denn das ist mein Blut. Ich bin das Lamm für euch, das geschächtet wird, welches für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich bin für euch jetzt das Lamm. Er selbst wird nun das wahre Lamm direkt an Passa in Jerusalem. Er wird selbst das Lamm, das zu einer Erlösung für viele geschlachtet wird. Wann wurde der Herr Jesus gekreuzigt? Im Evangelium des Johannes heißt es, Johannes 19, Vers 14, wenn wir wieder auf unseren Text zurückkommen, dass es der Rüsttag vor Sabbat war, oder der Rüsttag für das Passa. In Vers 31 heißt es, und es war der Tag vor dem Sabbat, der sehr groß war. Es hat also das offizielle Passa stattgefunden. Ohne dass es die Obersten der Juden wussten, wurde Jesus als das wahre und vollkommene Lamm vor dem Passafest am Kreuz dahingegeben. Was heißt Passa oder Pessach? Passa heißt, das Gericht zieht vorüber. Damals in Ägypten, wir wissen, da kam der Würgeengel. Gottes Gericht über die Ägypter. Alle die, wo nicht das Blut an ihren Türpfosten hatten. Und alle Erstgeburten musste sterben durch den Würgeengel. Das Gericht Gottes. Aber wer das Blut an den Türpfosten hatte, wurde bewahrt im Gericht. Wer heute an den Herrn Jesus glaubt, wer Buße tut und umkehrt, sich zu ihm bekehrt, der Jesus gibt dir Garantie, der kommt nicht ins Gericht. An dem geht das Gericht Gottes vorüber. Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist gewaltig. Wer an ihn glaubt, kommt nicht ins Gericht. Der erlebt Pessach, das Gericht zieht an ihm vorüber. Und er wird auch leben, wenn er stirbt. Solches hat Jesus, das Lamm, für dich und für mich getan. Und so sehr liebt er dich und mich. Und als er am Kreuze rief, es ist vollbracht, und das Haupt neigte und seinen Geist übergab, da war der Sieg über die Sünde, über Tod und Teufel bereits proklamiert am Kreuz. Und mit der Auferstehung wurde dieser Sieg völlig vollkommen. Der Herr Jesus, der hat als das Opferlamm am Kreuz alles, alles für dich und für mich vollbracht. Noch eine letzte Frage diesbezüglich. Wie konnte der Herr Jesus es schaffen, diesen bitteren Weg bis ans Kreuz zu gehen, bis ans Ende auszuharren? Ja, da sagen manche, ja, er war ja der Sohn Gottes. Doch für ihn kein Problem, wenn er Gott selbst ist. Aber liebe Geschwister, wir müssen sehen, Jesus war auch vollkommener Mensch auf Erden. Es war nicht so, dass ihn da irgendeine göttliche Kraft jetzt durchgetragen hätte. Nein, er musste durch dieses Leiden mit dem vollen Menschsein hindurchgehen. Und die Bibel zeigt uns letztendlich, dass es nur der absolute Gehorsam unseres Herrn Jesus war. Natürlich blieb er ständig im Glauben und in der Verbindung zum Vater. Aber die Bibel sagt, in allem, was Jesus litt, lernte er den Gehorsam. Ist die Frage, ob auch wir, ob auch du und ich gehorsam sein können, wenn wir irgendwelche Dinge durchleiden müssen, die Gott in unserem Leben zulässt. Ja, man denkt, wenn man an den Herrn Jesus glaubt, muss alles harmonisch ablaufen, muss alles immer nur schön und gut sein. Gott lässt auch in deinem und meinem Leben Dinge zu, die wir manchmal nicht verstehen. Und dann ist die Frage, wenn wir leiden, lernen wir Gehorsam? Von Jesus heißt es, und in allem, was er litt, lernte er den Gehorsam. Und in Philipper 2, Vers 8 wird uns sogar gezeigt, wie weit dieser Gehorsam ging. Wie weit ging er denn? Und in seiner äußeren Erscheinung wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte und gehorsam wurde bis zum Tod. Ja, bis zum Kreuzestod, sagt der Philipperbrief. Ja, heute ist Karfreitag und wir haben nun erkannt, was das Lamm Gottes, unser lieber Herr Jesus, der vom Himmel her kam, für uns getan hat. Die Frage ist jetzt, was machen wir mit der Karfreitagsbotschaft? Ist nur ein Gedenken heute. Was machen wir mit dieser Botschaft? Was machen wir mit diesem vollbrachten Erlösungswerk? Was machst du damit? Wenn wir zu ihm kommen, und das ist hoffentlich allen bewusst, Buße tun, an ihn glauben und ihn in unser Leben einladen, uns zu ihm bekehren, dann wird uns seine Erlösung zuteil werden. Das, was er für uns im Kreuz vollbracht hat. Und ich bange immer wieder darüber. Ich hoffe sehr, dass jeder, der auch heute hier ist, dahingehend durchgedrungen ist. Wenn es noch nicht geschehen ist, dann solltest du dir keine Ruhe lassen, bis du darüber Gewissheit hast. Doch wenn wir durch das Blut unseres Herrn Jesus erlöst sind, dann müssen wir uns auch fragen, was ist denn dann mit uns geschehen? Was haben wir denn jetzt hier mit Karfreitag und dem Kreuz zu tun? Ist ja nur schön, dass alles geschehen ist. Paulus sagt, weißt du es denn nicht? Weißt du nicht, was mit dir geschehen ist? Er sagt in Römer 6, Vers 6, wissen wir doch, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist von der Sünde losgesprochen. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und das ist der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte. Der erste war das Lamm und das Kreuz. Und der zweite Punkt ist wir und das Kreuz. Wir und das Kreuz. Weißt du es nicht, dass du mitgekreuzigt worden bist, als du Jesus in dein Leben eingeladen hast? Da ist etwas ganz Gewaltiges geschehen. Die Schrift zeigt es uns. Und ganz genau da wurden wir mit Golgatha identifiziert. Da wurden wir mit hineingenommen in diesen Kreuzestod. Deswegen ist es auch so unbeschreiblich wichtig. Durch den Glauben an unseren Herrn Jesus. Und jetzt müssen wir uns fragen, ist das nur eine historische Tatsache, dass das geschehen ist? Ja, das war ja mal früher, als ich den Herrn Jesus in mein Leben reingelassen habe, vielleicht vor 2 oder 5 oder 10 oder 20 Jahren. Ja, und heute denken wir halt daran, was damals geschehen ist. Die Bibel sagt, nein, so nicht. So nicht. Wir sehen, dass das Kreuz jeden Tag aufs Neue, in direkter Verbindung mit dir und mit mir steht. Du und ich, wir sind mit ihm, mit dem Herrn Jesus ans Kreuz angenagelt worden. In Christus hängst du dort draußen vor den Toren Jerusalems. Du bist mit angeheftet worden, hoffentlich auf das Holz. Haben wir das schon erkannt? Karfreitag ist auch zu deinem Todestag geworden. Für deinen alten Menschen. Das ist auch deine Sterbestunde in Jesus Christus. Und was noch? Wenn wir mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Römer 6, Vers 8. Sind wir mit ihm gestorben, so werden wir auch mit ihm leben. Das ist die Bibel. Das Erlösungswerk am Kreuz wurde für dich und für mich wirklich zum Heil und zum Segen. Lob und Dank. Gerne besinnen wir uns an Karfreitag darauf, was da geschehen ist. Gerne werden wir still und trauern um diese Sache, die da geschehen ist. Aber wir staunen auch darüber, was da geschehen ist. Es ist alles so unbegreiflich und oft auch so fremd für uns. Doch, liebe Freunde und Geschwister, was ist denn eigentlich unser Hauptproblem? Was ist unser eigentliches Problem? Wenn wir keinen direkten Bezug zu dem haben, was am Kreuz geschehen ist, dann stimmt etwas mit uns nicht. Unser Problem ist, dass wir uns nicht so sehr an ein Kreuzesleben gewöhnen möchten. Unser alter Mensch, der will nämlich auf gar keinen Fall. Er will nicht gekreuzigt sein. Er will immer frei sein und das tun, was ihm gefällt. Unser alter Mensch, der will nicht im Kreuzestod bleiben. Er will nicht gekreuzigt sein. Und leider sind wir so oft dazu geneigt, nicht unter der Herrschaft Jesu Christi zu bleiben, sondern in unserem Eigenwillen weiterzuleben. Beständig sind wir versucht, unser Leben hervorzuheben, unsere eigene Seele, unsere Ansprüche darzustellen. Ja, unsere eigene Seele zu retten. Und der Teufel redet uns noch ein: Ah, du kannst nicht so, wie Jesus das will. Doch der Herr Jesus, der sagt uns allen Ernstes: Denn wer seine Seele retten will, der wird sie verlieren. Wer aber seine Seele verliert, um meinetwillen, der wird sie finden. Das kann man auf die Erlösung beziehen, aber auch auf das tägliche Glaubensleben. Wenn du täglich deine Seele retten willst, dann wirst du nicht glücklich werden. Das ist kein Leben mit dem Herrn. Das ist kein Mitgekreuzigtsein. Und du wirst immer wieder auf die Nase fallen. Denn wer seine Seele retten will, der wird sie verlieren. Wer aber seine Seele verliert um meinetwillen, der wird sie finden. Wir haben im Abendmahl gehört: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr alles tut, was ich euch gebiete. Nicht was du dir wünschst, sondern was Jesus gebietet. Und darin verlieren wir unsere Seele. Und darin rettet uns der Herr. Römer 8, Vers 13 sagt: Denn wenn ihr nach dem Fleische lebet, so müsst ihr sterben. Du wirst kein geistliches Leben haben, wenn du da immer dein Fleisch und dein seelisches Leben hervorhebst. Wenn ihr aber durch den Geist die Geschäfte des Leibes tötet, da wird das Leben da sein. So werdet ihr leben. Ob wir das wollen oder nicht, Gott, der tut das, was in seinem Wort geschrieben hat. Wir brauchen uns nicht daran zu halten, aber du wirst auch das Leben im Geist nicht haben. Wir sind in Gefahr, uns ständig vom Kreuz zu lösen, herabzusteigen vom Kreuz, nicht angenagelt zu bleiben. Uns vom Kreuz zu lösen und im Fleisch zu leben. Wann ist man denn in Gefahr, sein Leben selbst zu erhalten? Liebe Geschwister, das ist eigentlich eine unschmackhafte Antwort. Wann ist man in Gefahr, sein Leben selbst zu erhalten? Die unschmackhafte Antwort ist so unschmackhaft wie das Kreuz auf Golgatha selbst. Das schmeckt ja sowieso keinem. Wem schmeckt schon das Kreuz? Außer, dass wir die Erlösung davon bekommen. Aber sonst? Die unschmackhafte Antwort heißt: Es ist jede Art der Erhaltung des eigenen Ichs. Jeder Versuch, sein eigenes Ich hervorzuheben und zu retten, das ist die unschmackhafte Antwort, sein Leben zu erhalten. Es ist jedes Suchen nach einem einfachen Weg, wenn es um geistliche Grundsätze geht. Es ist der Weg, der das Wort Gottes nicht an die erste Stelle setzt. Es ist der Weg, der von Gott ausschert. Es ist der Weg des Ungehorsams. Nein, man möchte nicht das Kreuz auf sich nehmen, sondern möchte das eigene ausleben, den eigenen Willen durchsetzen, den eigenen Willen ausleben. Wir möchten so gerne bequeme und annehmliche Dinge in der Nachfolge Jesu erfahren. Und was haben wir nicht alles für Wünsche? Wie breit wird der schmale Weg, wo wir überall ausscheren, nach links und nach rechts und überall hin. Und man kann sich in der Welt in allen Dingen verlieren. Alles wollen wir, was annehmlich und lieblich ist. Ist das Kreuz auch lieblich? Wenn wir uns ganz nah dran halten, schon. Wenn wir den Weg der Selbstrechtfertigung gehen, dann hat der Herr wenig Freude in uns. Das ist ein Herabsteigen vom Kreuz, der Weg der Selbstrechtfertigung. Ja, sagst du vielleicht, der Herr sagt zwar, aber ich kann ja nicht so. Genauer gesagt, ich will eigentlich gar nicht so. Jesus, ja, aber ich auch. Ich bin auch noch da. Und genau das ist der ganz falsche Ansatz. Man kann sich auch ständig selber rechtfertigen. Vielleicht vor Gott und auch vor den Mitgeschwistern und auch vor anderen Menschen. Aber wie viele Probleme sind überhaupt schon durch Selbstrechtfertigung und durch Verteidigung des eigenen Ichs entstanden? Derzeit, da spaltet sich eine Gemeinde um die andere. Was ist der Grund? Vieles hängt an Rechthaberei zusammen. Selbstrechtfertigung. Keiner möchte nachgeben. Keiner möchte das Kreuzesleben ausleben. Jeder möchte seinen Vorteil genießen. Was bringt uns noch vom Kreuz weg? Es kann auch ein Nicht-Bereit-Sein, sich tadeln zu lassen. Wir wissen, wie bitter es ist, getadelt zu werden, wenn einem irgendjemand etwas sagt, was einem nicht schmeckt und was vielleicht tatsächlich so ist. Dinge, die auch angesprochen werden müssen. Und wie leicht ist es auf der anderen Seite, über andere loszuziehen. Aber auch da sind wir schon vom Kreuz herabgestiegen. Auch ein Beleidigtsein kann ein Herabsteigen vom Kreuz sein. Wie viel Grund hätte der Herr Jesus gedacht, wenn wir auf ihn schauen, beleidigt zu sein? Für Zeit und Ewigkeit, zuerst mit Israel und dann mit der ganzen Menschheit. Was? Mich bringt ihr ins Kreuz? Mit euch mache ich überhaupt nichts mehr. Wenn ihr so mit mir umgeht, dann gehe ich wieder in meinen Himmel und fertig. Wir könnten noch so vieles aufzählen. Es gibt unendlich viele verkehrte Charaktereigenschaften und Sünden, die aus dem Fleische hervorgehen, worin wir uns auch vom Kreuz lösen. Doch merken wir uns, überall da, wo nicht ernstlich ein Leben in Heiligung geübt wird, da findet automatisch ein Herabsteigen vom Kreuz statt. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir die Nähe des Herrn suchen, dass wir uns mit seinem Wort beschäftigen, dass wir auch heute hier zusammenkommen, dass wir immer mehr erkennen, wie wir leben sollen und was das geistliche Leben alles in der Nachfolge Jesu Christi beinhaltet. Das Wort Gottes sagt uns, welche aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Das ist ein ganz anderer Weg, wie die Welt geht. Die Welt ist voller Leidenschaften und Begierden. Auch über solche Feiertage, was da nicht alles ausgelebt wird. Wir nicht so. Welche aber Christus angehören, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Liebe Geschwister, mehr kann ich euch nicht sagen. Das ist das wahre Christsein. Das ist das wahre Christenleben, das aus Karfreitag hervorgeht. Nur das Kreuz ist all unser Ruhm. Nur aus dem Kreuz entspringt unser Segen. Das Kreuz unseres Herrn Jesus ist das Geheimnis eines sieghaften Lebens. Bedenken wir, dass es dabei nicht ohne das eigene Sterben geht. Wer mit Jesus leben will, der muss sterben. Der muss im Kreuzestod bleiben. Was wäre geschehen, wenn Jesus auch fleischlich gelebt hätte und nicht am Kreuz geblieben wäre? Hätte er überhaupt vom Kreuz heruntergehen können? Oh ja, jederzeit. Er hätte sich vom Kreuz lösen können. Er hätte die Macht gehabt, vom Kreuz herunterzusteigen. Er hätte es können. Vielleicht war die Versuchung für ihn auch groß. Er hatte die Macht, sein Leben zu lassen und sein Leben wieder zu nehmen. Und doch hat er diesen bitteren Kelch wie ich es vorhin schon sagte, in der ganzen Menschheit ausgekostet, als völliger Mensch. Doch wenn er so gehandelt hätte wie wir oft und vom Kreuz heruntergestiegen wäre, dann hätten wir uns vielleicht bis heute gefragt, was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Versager? Und letztendlich auch, was ist das für ein liebloser Gott? Geht diesen Weg und steigt noch kurz vorher herab und rettet sich selbst und lässt uns einfach ins Verderben laufen. Wenn Jesus ungehorsam gewesen wäre, dann hätte Satan alle Seelen, auch dich und mich, für sich gewonnen. Und wir hätten nie echte Gemeinschaft mit Gott haben können. Dank sei ihm, dem Lamme Gottes, das er durchgehalten hat. Dank sei ihm, dass er für dich und für mich das wahre Lamm geworden ist. Dank sei ihm, dass wir durch seinen Tod im Kreuz wirklich leben dürfen. Dank sei ihm, dass wir durch seinen Tod im Kreuz siegen dürfen. Amen. Wir wollen noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir möchten dir danken, Herr, für das Leiden und Sterben im Kreuz, Herr Jesus. Und wenn wir sehen, was es dich gekostet hat, wenn wir sehen, wie auch dieser Weg auch für dich nicht selbstverständlich war, sondern du hast diesen Kelch ausgekostet im Gehorsam bis zum Schluss. Danke, Herr, dass es du getan hast aus Selbstlosigkeit, aus Hingabe zum Vater und auch aus Liebe für jeden, der an dich glaubt. Danke, Herr, auch für diesen Tag, wo wir auch an dieses Erlösungswerk in dieser Weise denken dürfen. Danke, Herr, dass du uns über alle Maßen liebst. Und danke, Herr, dass du uns auch direkt mit dem Kreuz in Verbindung bringst, dass wir mit dir am Kreuz angeheftet worden sind, mit dir gestorben und begraben wurden. Danke, Herr, dass du auch dein Auferstehungsleben in uns hineingelegt hast. Hilf uns, Herr, dass wir erkennen, wo wir im Geist leben oder wo wir umkehren müssen von unserem Fleischeswandel. Wir möchten dich bitten, dass du Gnade schenkst, aber auch die Freude dieser Botschaft, die vom Kreuz herkommt, eine lebendige Hoffnung, mit der wir leben dürfen und wovon wir auch dich vom Himmel her erwarten dürfen. Und wir preisen dich auch heute und rufen es aus: Maranatha, Herr Jesus, komme bald. Amen.